Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Herzlich willkommen. Mit dem Publizisten Marco Bischoff spreche ich heute über einen neuen Fotoband, der uns das farbige Frühwerk seines Vaters, des Fotojournalisten und Künstlers Werner Bischoff, vorstellt. Wir erfahren mehr auch über Albert Einsteins Hirn. Im Roman des österreichischen Autors Franz Sobel. Hauptfigur ein besessener Pathologe. Zuerst aber begeben wir uns mit Gabriele Tergit ins Nachkriegs-Berlin. Der erste Roman der Autorin, Käsebier erobert den Kurfürstendamm, hätte Auftakt zu einer großen Schriftstellerinnenkarriere sein können. Kurz nach Erscheinen aber kamen die Nazis an die Macht und Gabriele Tergit musste emigrieren. 1948 kehrte sie zum ersten Mal nach Berlin zurück und was sie dort erlebte, hat sie in einem Roman verarbeitet. Tobias Lehmkuhl hat ihn für uns gelesen.
19 Jahre jung ist Maud, ein High-Society-Girl, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg von New York nach Deutschland kommt. So jung und ahnungslos, dass sie sich prompt von Goethe, Schubert und Beethoven einlullen lässt, von duftendem Kaffee in malerischem Bauernstubenambiente, von Eichentäfelung, Kachelöfen und einem großen Eberkopf an der Wand. So malerisch und gefühlt tiefgeistig kommt Deutschland über sie, dass sie gar nicht anders kann, als sich einem dieser deutschen Herrenmenschen in die Arme zu werfen, der, intellektuell verbrämt, im Grunde nur seinen Trieben folgt und auch nach Zusammenbruch des Dritten Reiches und der Zerstörung Deutschlands immer noch schwülstige Nazi-Ideologie absondert.
Wir Deutschen haben uns endlich befreit von dem blassen, blutleeren, lendenlahmen jüdischen Gott, den ihr noch anbetet. Wir haben auch unseren Gott, die Natur. Wir haben auch unser Heiligtum. Wir beten, dass die Natur uns fruchtbar mache, stark und klug. Wir beten, dass sie unsere Lenden segne. Wir glauben nicht, dass Entsagung eine Tugend ist. Wir halten Erfüllung für eine Tugend. Wir kennen nicht Reue und nicht Gewissensbisse. Wir bekennen uns zur Anbetung der Fruchtbarkeit. Wir bekennen uns zum Glück. Wir kennen kein Liebesunglück. Das ist eine Kategorie, in der wir nicht mehr denken. Die Frau, die uns gefällt, fragen wir, ob sie das Brautbett mit uns besteigen will. Wir ehren sie, wenn sie Mutter wird.
Aber Maud ist jung und flatterhaft und sie wird sich noch in andere Männer verlieben, in den wenigen Monaten, die sie als Volontärin eines amerikanischen Pressedienstes in Nachkriegsdeutschland verbringt. Mit staunenden Augen läuft sie durch die Trümmerlandschaft, wie wohl auch ihre Schöpferin Gabriele Tergit, beim ersten Besuch in Nachkriegsdeutschland 1948, durch die materielle wie geistige Trümmerlandschaft gelaufen ist. Allerdings war Tergit zu diesem Zeitpunkt nicht mehr jung und naiv war sie gewiss nie, denn sie war schon in den 20er Jahren eine der besten Journalistinnen der Weimarer Republik mit scharfem Blick und scharfer Zunge. Tergit hat auch journalistisch über diese erste Wiederbegegnung mit Deutschland nach dem Krieg geschrieben. Die Absurdität, die Ignoranz, die Art und Weise, wie sich alle selbst in die Tasche lügen, während sie große Reden schwingen, die Vermessenheit, mit der jeder die einzig wahre Welterklärung für sich reklamiert, die Penetranz, mit der jeder jede Mitschuld von sich wies, verlangte aber offenbar nach der großen Form, nach der Wahrheit und Wahrhaftigkeit des Romans.
Glauben Sie mir, Herr, von den Heldentaten, die in Deutschland in diesen Jahren verübt worden sind, davon werden die Geschichtsbücher noch in 1000 Jahren schreiben. Mütter haben mit ihren Leibern ihre Jungen in den Bombenangriffen verteidigt. Einfache Soldaten haben gegen sechsfache Übermacht einen Posten gehalten. Lokomotivführer haben, während die Bomben fielen, Munitionszüge durch die Nacht gefahren. Die Leute haben ohne Murren gehungert, tagelang nicht geschlafen. Alles um des Vaterlandes willen.
Tergit hat gut daran getan, die junge Maud als eine Art erzählerisches Camera-Eye zu installieren. In der erste Zug nach Berlin gibt es keine Instanz, die alles besser wüsste. Der Roman funktioniert wie ein buntes Kaleidoskop der Typen. Auch formal hat er etwas wild Wucherndes. Immer wieder gibt es ganze Absätze auf Englisch, immer wieder auch klingen deutsche Sätze, als wären sie aus dem Englischen übersetzt. Tergit, deren Romane, besonders Käsebier erobert den Kurfürstendamm, rasant, zuweilen atemlos und sprunghaft geschrieben sind, entscheidet sich auch in der erste Zug nach Berlin fürs Raue und Unfertige, für schnelle Dialoge statt für geschliffene Prosaperioden. Dass man die Gegenwart in schöner Sprache, in fein austarierter Form erfassen könne, erschien ihr mehr als zweifelhaft. Zudem befand sich Deutschland 1948-49 in einer Situation, in der gar nicht klar war, wohin es das Land, die beiden Länder treiben würde. Entsprechend endet dieses mitreißende, groteske, einem die Haare zu Berge stehen lassende Buch mit einer Theaterszene. Maud, ihre jüngste Liebe Merton und ein Fährmann sitzen am Elbeufer. Sie schauen zu, wie die einen in den Fluss springen, um in die eine Richtung zu schwimmen, die anderen in die andere.
Fahren Sie viele rüber? Die meisten schwimmen. Wie viele schwimmen denn? Na, so 10 jeden Tag. Und wie viele kommen von drüben? Auch so 10, hält sich die Waage. Treffen sich hier? Nein, reden nicht zusammen. Der Mensch will doch nicht zulernen. Der Mensch ist nicht zu überzeugen. Sehen Sie, da geht gerade wieder einer ins Wasser.
Das hat, wie die Herausgeberin Nicole Henneberg zu Recht anmerkt, Samuel Beckett-hafte Qualitäten. Damit steht dieser nun erstmals nach dem Originalmanuskript publizierte Roman ziemlich allein da in der deutschen Literatur der Nachkriegszeit.
Tobias Lehmkuhl über Gabriele Tergit, Der erste Zug nach Berlin. Verlag Schöffling & Co., 208 Seiten, 22 Euro. 1955 reißt sich der diensthabende Pathologe Thomas Harvey im Spital von Princeton Einsteins Gehirn unter den Nagel. Ohne Auftrag verbringt er fortan sein Leben mit dieser Reliquie, liefert aber in 40 Jahren kein einziges Forschungsergebnis. Der österreichische Autor Franz Sobel hat aus dieser wahren Begebenheit eine hochkomische Road Novel gemacht. Katharina Teutsch hat sich mit Einsteins Hirn beschäftigt.
Thomas Stalls Harveys Leben klingt schon in der Realität wie ausgedacht. Ein nichtssagender Pathologe, der jahrzehntelang Einsteins Gehirn durch Amerika schleppte. Kein Wunder, dass da ein Rhapsode wie Franz Sobel Veitstänze der ergänzenden Fantasie aufführt. Er hat aus einer unglaublichen Geschichte einen unglaublichen Roman gemacht. Und zwar auf der Grundlage folgender Begebenheit. 1955 entnimmt der in Princeton angestellte Pathologe dem gerade dort verstorbenen Albert Einstein das Hirn. Wäre doch schade, wenn man den möglichen Sitz der Genialität einfach einäschern würde.
Dieses Hirn hatte jahrzehntelang über das Licht nachgedacht, ohne jemals mit ihm in Berührung gekommen zu sein. Nun war es soweit. Der Pathologe zog das Häutchen ab, das alles bedeckte, und Lichtphotone stürzten sich auf Einsteins gallertartige Denkermasse.
Hernach wird sie in Streifen geschnitten, teilweise plastiniert und ansonsten gewürfelt in ein Einwegglas mit Formaldehydlake gegeben. Harvey bewacht den Hirnsalat wie Zwerg Alberich den Nibelungenschatz. Er sollte sich über 40 Jahre im privaten Besitz des Pathologen befinden. Der hatte einen Narren an Einstein gefressen, weil er in dem Physiker einen Seelenverwandten voll innerer Tragik ausmachte.
Manche hielten ihn für den lieben Gott persönlich. Für andere war er ein ausgemachter Schwindler. Aber die Welt mochte diese Mischung aus Charlie Chaplin und Pablo Picasso, die für Frieden und Abrüstung eintrat. Nur wenige ahnten seine Tragik, wussten von den neuen Erkenntnissen, die er ständig ankündigte und die sich dann zuverlässig als Luftschlösser erwiesen. Da glich er einem Stummfilmstar, der den Sprung zum Tonfilm verpasst hatte. Nur war sein Tonfilm die Quantenphysik. Und dem Pathologen des Spitals in Princeton kam das Vorrecht zu, die leibliche Hülle dieses Genies öffnen zu dürfen.
Harvey, dessen Familie der Glaubensgemeinschaft der Quäker angehörte, war mit Sätzen wie »Benützt dein Hirn« aufgewachsen. Im Buch heißt es dann, das Hirn hatte ihn benutzt. In Gegenwart des Pathologen beginnt es nämlich zu plaudern und seinen Besitzer herauszufordern. Als Personal Hirntrainer, später in Harveys Leben auch als eine Art Lebenspartner, der ihm anders als seine 3 Ehefrauen sowie die dazugehörenden Kinder nie abhanden kommen sollte.
Dieser Gewebeklumpen war seine Chance, dem Durchschnittsleben zu entfliehen.
In den Gesprächen mit dem Hirn geht es im Wesentlichen um Gottesbeweise und manchmal auch um Gottlosigkeiten. Ein Besuch im Bordell endet desaströs mit dem Wahnsinn einer Prostituierten, die zu tief ins Glas geschaut hatte. Da scheint die Suche nach Gott vielversprechender. Harvey versucht, dem Atheisten Einstein den Glauben nahezubringen. Dafür schleppt er das Einwegglas von einer Glaubensgemeinschaft zur nächsten, was albern klingt, bei Franz Sobel aber brüllend komisch ist. In New York, wo sich Harvey der groß in Mode geratenen Psychoanalyse unterzieht, trifft er auf einen Städteljuden.
Haben eine Meise locker, stellen fest, dass die Frau Mama eine Allergie auf Katzen hatte und der Herr Papa der Nachbarin hinterher war. Und das machen sie dann für alles verantwortlich. $50 hat er mir abgeknöpft. Sehen Sie? Wären Sie gleich gekommen zu Mendel Seligmann, hätten Sie erfahren, das ist ein Dibbuk. Ein was? Dibbuk. Isse Ruach Tessassin. Ein Geist von einem Toten, der keine Ruhe finden mag. Ein Dämon, wo dazu verdammt ist, immer in die Vergangenheit zu schauen. Das Hirn soll so ein Dibbuk sein? Sicher. Ein Parasit, der Seelen auffrisst. Und was macht man da? Sowas ist nicht koscher. Haben Sie Masel, dass er haben getroffen einen Mendel Seligmann? Was hat Stoffhandlung in der 72. Wo es gibt besten Damast aus Damaskus, Kattun aus was man da macht, habe ich gefragt, unterbrach Harvey ungeduldig. Muss man austreiben lassen von einem Rabbi.
Franz Hobel reiht aber nicht einfach nur einen Gag an den nächsten. Er bietet seinen Lesern eine Zeitreise durchs amerikanische 20. Jahrhundert. Das Hirn schaut die Mondlandung im Fernsehen. Es feiert zwischen ekstatischen Hippies in Woodstock, wo es beinahe als Magic Mushroom verspeist wird. Es gerät Ende der 60er auf eine Kundgebung der Bürgerrechtsbewegung, wo Harvey versehentlich eine surrealistische Rede hält, und im New York der 80er in eine Kunstgalerie voller exzentrischer Anhänger des kunstreligiösen Nonsens. Getarnt in einem Glas mit Schweinskopfsülze gelangt Einsteins Hirn sogar nach Moskau. Eine russische Geliebte soll Einstein einst eine Formel entwendet haben. Harvey holt sie sich. Jahre später sitzt der Hirnschelm als Klimaaktivist in einer Talkshow von Oprah Winfrey. Das alles könnte ordentlich nerven, wenn Franz Hobel nicht wie ein genialischer DJ mit seinen zeitgeschichtlichen Samples herumwirbeln würde. Doch nicht nur das Hirn erlebt pikareske Abenteuer, auch sein Besitzer Harvey tut es. Dieser Teil der Geschichte ist nicht minder verrückt, denn der berühmte Pathologe lieferte kein einziges Forschungsergebnis ab. Er schlug sich in den vielen Jahrzehnten, in denen er Besitzer des Hirns war, als Altenpfleger, Parkplatzaufseher, dann auch wieder als Anstalts-, Gefängnis- und Armenarzt durch. Am Schluss verliert er seine Approbation, lebt in einem Trailerpark und findet Anstellung in einer Kunststofffabrik. Hochbetagt erst trennt sich Harvey von seinem Schatz, der seither Eigentum verschiedener amerikanischer Museen ist. Freilich zerstückelt und dezentriert. Reden können wird das Hirn so wahrscheinlich nicht mehr.
Katharina Tulsch war das. Einsteins Hirn von Franz Hobel ist im Zschollnai Verlag erschienen. 543 Seiten kosten 28 Euro. Vom Schweizer Fotografen Werner Bischoff, frühes Mitglied der legendären Fotoagentur Magnum, kennen wir vor allem eindrückliche Schwarz-Weiß-Fotografien. Aus dem Nachkriegseuropa und dem Indochinakrieg sowie von Reisen durch den fernen Osten und Südamerika, wo Bischoff 1954 bei einem Unfall ums Leben kam. Weniger bekannt sind seine frühen Farbaufnahmen. Rund 200 Negative aus dem Nachlass sind jetzt für das Buch Unseen Color erstmals restauriert und neu aufbereitet worden. Ich habe Werner Bischoffs Sohn und Nachlassverwalter, den Publizisten Marco Bischoff, gefragt, was für ein Gefühl das war, plötzlich auf das kolorierte Frühwerk seines Vaters zu stoßen.
Ja, das war allerdings eine Riesenüberraschung. Und zwar, die waren natürlich im Archiv, also das sind sogenannte Glasnegative, wovon jedes einzelne Bild in drei Exemplaren besteht. Und ich zuerst gedacht habe, ja, wieso hat mein Vater irgendwie dreimal das Gleiche fotografiert? Bis ich dann herausgefunden habe, dass es damals eine Kamera gab, diese sogenannte Devine Tricolor-Kamera, die mit einem Schuss drei Negative auf Glas belichtet hat. Und zwar nicht nur auf Glas, sondern Schwarz-Weiß-Negative, die zuvor einen Farbfilter hatten. Und das hat dann, wenn man das wieder zusammengesetzt hat, ein Farbfoto gegeben. Und wir sprechen jetzt da von Ende der 30er Jahre. Also das war wirklich absolute Pionierzeit der Farbfotografie. Und ich habe diese Fotos einfach aus Respekt auch von den Glasnegativen immer ein bisschen, im Nachhinein kann ich vielleicht sagen, vernachlässigt. Aber ich habe die dann vor etwa 5 Jahren, habe ich die wieder aufgenommen und habe mit Spezialisten versucht, die zu rekonstruieren. Und das ist das, was jetzt dabei rausgekommen ist.
Waren diese Fotos denn Experimente Ihres Vaters oder waren das auch Schritte in seiner Entwicklung als Fotograf, also auch weg vom Journalismus mit einem größeren, auch künstlerischen Anspruch?
Absolut. Also erstens mal muss man wissen, die Kamera, die konnte sich mein Vater gar nicht leisten. Die war damals so teuer, das hat sein Budget überschritten. Er hat glücklicherweise damals mit der Zeitschrift Du ein sehr enges Arbeitsverhältnis gehabt und der Verlag, der hinter Du stand, Konzett und Huber, hat dann eine solche Kamera erstanden und hat sie dann meinem Vater ausgeliehen. Und er hat natürlich dann eben seine ganzen Experimente und auch das ganze, sagen wir mal, das Abenteuer Farbe, hat er versucht, auf seine Art zu erfassen. Und nachher hat er ja dann diese Reisen gemacht in Europa, wo er dann diese Kamera auch dabei hatte. Die Idee war natürlich auch von Konzett und Huber, dass sie diese Farbaufnahmen in diese Du-Nummern integrieren konnten, hauptsächlich vor allem auf dem Titelblatt. Das ganz berühmte Bild ist natürlich die 1946 erschienene Nummer mit diesem Bub aus Roermond, aus Holland. Dieses verletzte Gesicht, dieses verletzte Kindergesicht, das eben mit dieser Kamera aufgenommen wurde.
Welchen Stellenwert hatte denn damals die Farbfotografie überhaupt?
Also das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe mich jetzt im Nachhinein, als ich diese Farben entdeckt habe, habe ich mich gefragt, wieso ist mein Vater als Klassiker der Schwarz-Weiß-Fotografie bezeichnet worden und die Farbe ist eigentlich in einem gewissen Sinn wie ausgeblendet. Wenn man jetzt aber im Nachhinein seine Publikationen genauer, aufmerksamer betrachtet, zum Beispiel die Du-Nummern oder auch das Buch, das er gemacht hat, das Japan-Buch, er hat immer Farbe einbezogen. Er hat überhaupt kein Problem gesehen, Farbe mit Schwarz-Weiß zu kombinieren. Damals gab es so gewisse Richtungen unter Fotografen, dass Farbe ist ein bisschen Amateur, das ist nicht irgendwie so das wirklich Künstlerische und so. Und ich denke, Werner Bischof hat sich nicht so stark nach dem gerichtet, sondern er hat wirklich auch in seinen fototheoretischen Texten, die er geschrieben hat, hat er immer sich sehr auseinandergesetzt, auch mit dem Phänomen Farbe. Und das kommt natürlich auch daher, dass er ja Maler werden wollte. Er hat sich ja als Künstler und nicht als Reporter gefühlt. Es waren einfach die damalig goldigen Zeitalter des Fotojournalismus und er hat dadurch hat er einfach eine große Weltruhm erlangt, aber in seinem Herzen ist er eigentlich der Künstler geblieben.
Ja, das wird zitiert in einem Aufsatz in diesem Buch aus dem Brief Ihres Vaters Werner Bischof an Robert Kapper, wo er schreibt, ich bleibe in meinem Herzen immer ein Maler. Und das sieht man sehr deutlich. Sie haben gerade die Japan-Bilder angesprochen. Es gibt eine Abbildung in dem Buch, die ich ganz, ganz wunderbar finde. Eine matschige Straße, drumherum Häuser, verschattet. Also im Grunde eher alles in einem grau-braunen Bereich und dann mittendrin in einer dieser Pfützen, die man sieht, ist ein Schirm, ein gelber japanischer Schirm und der leuchtet und das ist wirklich wie gemalt.
Also ich bin auch der Meinung, dieser Kontrast zwischen diesem Schlamm, Dreck und dieser absoluten Perfektion dieser japanischen Schirme, es ist ja nicht irgendein Regenschirm von heute, sondern es sind diese perfekten Bambusschirme, die in Japan irgendwie gemacht wurden, die eine absolute Perfektion beinhalten und eine absolute Schönheit symbolisieren auch, oder?
Absolut. Und da spürt man die Komposition ganz deutlich auch.
Ja, also eben, wie gesagt, diese Auseinandersetzung mit der Farbe war bei ihm ganz stark. Und zwar eben in dem Sinn, dass er eben einfach diesen malerischen Anspruch gehabt hat oder diesen Anspruch als Maler. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, jetzt diesen Schatz, diesen farbigen Schatz zu heben, weil das war für mich auch eine unheimliche Entdeckung.
Marco Bischof war das über den Band Unseen Color, das fotografische Frühwerk in Farbe von Werner Bischof. Erschienen im Verlag Scheidegger und Spieß, 184 Seiten, 102 Abbildungen, 48 Euro. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es um CO2-intensiven, man könnte auch sagen klimaschädlichen Lebensstil. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.